Einen schönen guten Tag aus dem Rheinland wünscht Ihnen alle Gabi Fröhlich. Bittet den Herrn der Ernte. Das ist der Titel unserer Reihe in der Spiritualitätssendung bei Radio Horeb, in der wir uns mit dem Gebet um geistliche Berufungen beschäftigen. Jesus selbst hat uns dazu aufgefordert, den Vater darum zu bitten, Arbeiter in seine Ernte zu entsenden. Die Kirche hat dieses Gebet immer auch als eine besondere Bitte um Priesterberufungen und um Berufungen in den Ordensstand verstanden. Und in Zeiten, in denen die Anzahl der Priester und Ordensleute in Westeuropa stetig sinkt, ist der Aufruf Jesu besonders drängend. Aber was hat es mit diesen besonderen Berufungen auf sich? Mit dem Weihpriestertum hat sich unser Gast in dieser Sendung ganz intensiv auseinandergesetzt. Er ist selber Priester und Ordensmann, gehört zum Passionistenorden. Er hat seine Doktorarbeit über das Weihpriestertum geschrieben und war mehrere Jahre Regens im überdiözesanen Priesterseminar Heiligenkreuz bei Wien. Heute ist er Wallfahrtsrektor des Marienwallfahrtsortes Maria Schutz in Semmering. In Niederösterreich liegt das. Herzlich willkommen, Pater Anton Lesser.
Ein herzliches Grüß Gott, Frau Fröhlich und liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Ich freue mich, dass ich bei Ihnen sein darf jetzt über das Radio von Maria Schutz aus.
Ja, Sie sind nicht zum ersten Mal dabei in dieser Reihe, bittet den Herrn der Ernte. Und da fällt mir immer diese Grundsatzfrage ein. Der Herr sagt uns ja selber, er fordert uns dazu auf, bittet den Herrn der Ernte, Arbeiter in seine Ernte zu entsenden. Gleichzeitig sagt Jesus aber an anderer Stelle, dass der Vater im Himmel ja schon längst weiß, was wir brauchen. Warum also diese Aufforderung zum Gebet um Berufungen? Der Herr weiß ja, dass wir Priesterberufungen brauchen und Ordensberufungen, überhaupt Berufungen.
Ja, ich glaube, man kann es am besten verorten in dem bräutlichen Zueinander von Gott und Seele oder von Gott und Kirche, von Gott und seinem Volk, das uns ja eigentlich die ganze Heilige Schrift durchziehend immer wieder begegnet, bei Hosea ganz stark ausgedrückt. Auch wenn wir in der Kirche von, oder wenn wir in der Heiligen Schrift von der Frau hören, dann sollten wir immer die Ohren spitzen. Es geht um das Gegenüber Gottes, es geht um sein Volk, es geht um Maria als vollendetes Vorbild der Kirche, es geht um die Kirche als Gesamtes und um jede einzelne Seele. Und es hat Gott eben so gefallen, wie es der heilige Augustinus mal ausdrückt. Er sagt, der, der dich ohne dein Zutun erschaffen hatte, wird dich nicht ohne dein Mittun erlösen. Der Mensch ist Ebenbild Gottes, er ist Dialogpartner Gottes. Der Katechismus sagt, er ist gottfähig. Und insofern gefällt es Gott einfach, uns in sein Heilswerk mit hineinzunehmen. Wir sind ja auch ein herausgerufenes und priesterliches Gottesvolk, schon durch Taufe und Firmung. Und in einem geheimnisvollen Zueinander der Gnade Gottes und dem Einantworten auf Seiten des Geschöpfes oder des Menschen will er die Schöpfung zur Vollendung führen und Erlösung schenken. Wir sehen es ja in idealer Weise, wir betrachten es ja in diesen Tagen bei Maria, nicht? Gott wartet auf die Antwort Maria und er spricht das Fiat, dass es sei, es werde, aus dem alles wird, in dem liegt die ganze Kraft und Ordnung der ganzen Schöpfung, und sie spricht eben, mir werde, mir geschehe, und entspricht damit in vollendeter Weise dessen, was Gott setzt. Und darin beginnt die Neuschöpfung in ihrem Schoß, in Jesus Christus, nicht? In dem das ewige Leben neu in der Schöpfung präsent wird, und dem können wir uns zuordnen, um es mal so zu formulieren, und Teil seines mystischen Leibes werden, sowohl im Empfang der Gnade, aber auch in der Mitwirkung mit der Gnadenvermittlung. Also insofern, es ist einfach von Gott her so gesetzt, er weiß alles, aber er will uns mit hineinnehmen.
Das ist ja auch eine ungeheure Würde, nicht? Dass wir wissen, dass das Heilsgeschehen nicht sozusagen an uns vorbeigeschieht oder über uns herabregnet, sondern dass wir wirklich Anteil daran haben.
Ich muss ehrlich sagen, mich erschüttert gerade in den letzten Jahren die Größe, in der Gott den Menschen konzipiert hat oder denkt, wenn man so will, dass er sich abhängig macht von so einem einerseits schwachen Wesen. Aber ich glaube, es gibt keine Religion, es gibt auch keine Weltanschauung, die den Menschen so groß denkt, wie er im Christentum gewusst wird. Also es hängt, Gott nimmt uns ernst in unseren Entscheidungen. Und er lädt uns ein, in eine Beziehung der Liebe zu ihm zu treten, aber eine Liebe, die natürlich auch frei ist und sich frei entscheiden kann. Wir sind keine Marionetten an der Allmacht Gottes.
Das zeigt sich schon in dem Gebet um Berufung, aber das zeigt sich dann umso mehr noch, wenn es dann um die persönliche Berufung geht. Wir beschäftigen uns jetzt in dieser Sendung noch einmal ausführlicher mit dem Weihepriestertum. Es ging bereits in einer früheren Sendung mit Ihnen, Pater Anton, vor einem Monat um dieses Thema. Wir hören heute die Fortsetzung Ihrer Gedanken. Zunächst aber mal beginnt Pater Anton Lesser mit einer kurzen Zusammenfassung dessen, was wir in der letzten Sendung dazu gehört haben.
Ich würde noch gerne ein Gebet um Berufungen voranstellen. Ich habe es gefunden bei Paul vom mittlerweile heiligen Paul, Papst Paul dem VI. Jesus, göttlicher Hirt, du hast die Apostel berufen und zu Menschenfischern gemacht. Rufe auch heute junge Menschen in deine Nachfolge und deinen Dienst. Du lebst ja, um immer für uns da zu sein. Dein Opfer wird auf unseren Altären Gegenwart, weil alle Menschen an der Erlösung teilhaben sollen. Lass alle, die du berufen hast, diesen deinen Willen erkennen und sich zu eigen machen. Öffne ihnen den Blick für die ganze Welt, für die stumme Bitte so vieler um das Licht der Wahrheit und die Wärme echter Liebe. Lass sie getreu ihrer Berufung am Aufbau deines geheimnisvollen Leibes mitarbeiten und so deine Sendung fortsetzen. Mach sie zum Salz der Erde und zum Licht der Welt. Gib, Herr, dass auch viele Frauen ebenso entschlossen dem Ruf deiner Liebe folgen. Wecke in ihren Herzen das Verlangen, vollkommen nach dem Geist des Evangeliums zu leben und selbstlos sich hinzugeben im Dienst an der Kirche. Lass sie bereit sein für alle Menschen, die ihrer helfenden Hand und ihrer barmherzigen Liebe bedürfen. Amen. Wir haben beim letzten Mal über den Ursprung dieses besonderen Priestertums gehört. Es ist ja so, dass Jesus aus der Reihe seiner Jünger 12 herausruft und in besonderer Weise ihnen einen Dienst anvertraut und sie mit einer Geistgabe ausstattet. Wir haben geblickt auf Markus 3,13. Jesus stieg auf einen Berg und rief die zu sich, die er erwählt hatte. Und sie kamen zu ihm. Und er setzte 12 ein, die er bei sich haben und die er dann aussenden wollte, damit sie predigten und mit seiner Vollmacht Dämonen austrieben. Die 12, die er einsetzte, waren Petrus, und dann zählt er eben die 12 auf. Diese Verse, welche den Anfang einer zunächst zeitlichen Sendung der Apostel beschreiben, lassen keinen Zweifel daran, dass Jesus selbst aus dem Kreis seiner Jünger die 12 auswählt und sie in einen spezifischen Auftrag und eine spezifische Sendung einführt. Das Apostelamt zeigt sich von Beginn an in einer herausgehobenen Weise. Die Initiative geht dazu eindeutig von Jesus aus. Er rief sie zu sich, und zwar jene, die er erwählt hatte. Und er ist es, der die Apostel auswählt, bestimmt, beruft. Er setzte die 12 ein, heißt es. Wir haben uns kurz mit diesem Einsetzen beschäftigt, diesem griechischen Wort Epoiesin, das sich an verschiedenen Stellen fortsetzt, sich im Abendmahlsaal und nach seiner Auferstehung vor der Himmelfahrt verdichtet und mit der die Geisteshaltung und mit der die Geistsendung ihren Abschluss findet. Und es gab einen großen Exegeten, Gnilka, der davon sprach, dass dieser Begriff bezeichnet ein Machen oder ein Schaffen. Und dieser Begriff findet schon im Alten Testament seine Vorlagen. Jesus schafft sich also die 12, und diese bilden dann einen Kreis um ihn, sind seine Gesandten und Vollmachtsträger. Die 12 wurden eingesetzt, damit sie das Werk Jesu fortführen und somit eine Kontinuität entsteht zwischen Jesus und der Zeit der Kirche. Wir haben gesehen, dass es eine einzige Sendung ist, Der Vater, Jesus wird beschrieben als vom Vater gesandt und gesalbt zur Erlösung der Welt. Und er nimmt nun seine Apostel mit hinein in seine Sendung, dass er sogar so weit geht, dass er sagt, wer euch hört, hört mich. Wer euch ablehnt, lehnt mich ab. Wer euch aufnimmt, nimmt mich auf. Wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch, empfangt den Heiligen Geist. Wem ihr die Sünden nachlasst, dem sind sie nachgelassen. Wem ihr sie nicht nachlasst, dem sind sie nicht nachgelassen. Wir haben dann geschaut auf den ersten Petrusbrief. Also es wird hier einfach deutlich, es ist eine einzige Sendung zur Auferbauung des ganzen mystischen Leibes, zum Auferbauung des neuen Volkes Gottes, das von Christus ausgeht in seiner Sendung zum Vater. Wir haben auch darauf geschaut, dass Christus nur das tut, was er den Vater tun sieht. Er ist in einem vollen Gehorsamsverhältnis gegenüber dem Vater. Und der Vater spricht sich so in seinen Logos hinein aus, dass der Logos, der Sohn Gottes, sagen kann, wer mich sieht, sieht den Vater. Und in diese Dimension und Salbung zieht er jetzt Menschen mit hinein, Jünger, die er auserwählt hat. Wir haben dann geschaut auf verschiedene Texte, die im Zweiten Vatikanum dafür verwendet werden, um das Priestertum näher zu charakterisieren. Wir haben auf den Petrusbrief geschaut und dort sind wir der Frage nachgegangen, worin besteht denn das Besondere des Hirten? Und die Salbung, die der Hirt empfangen hat, macht ihn fähig, Christus dem Hirten und Haupt ähnlich zu werden. Das Zweite Vatikanum beschreibt das ja so in Lumen Gentium, dass der Priester durch die Priesterweihe auf eine neue Weise eins wird mit Christus. Jeder Getaufte und Gefirmte ist Teil des mystischen Leibes. Jesu ist eins mit Christus. Er nimmt teil an seinem Prophetenamt, an seinem Priesteramt, an seinem königlichen Würde. Aber durch die Priesterweihe geschieht im Sakrament etwas Neues. Er wird auf eine neue Weise eins mit Christus. Und das ist charakterisiert durch die Begriffe Haupt und Hirte. Und es ist charakterisiert, wie dann Johannes Paul später in Pastoris Tabovobus sehr schön weitergeführt hat, als Bräutigam. Insofern, so das Zweite Vatikanum, steht der Priester auch der Gemeinde und dem Getauften gegenüber. Wir haben über das Wesen der besonderen Hirtenliebe schon begonnen nachzudenken. Und da möchte ich jetzt gerne einsetzen, um mit Ihnen heute über die Geistgabe, die spezifische Geistgabe, kurz nachzudenken, um die spezifische Form der Hirtenliebe. Und dann möchte ich noch gerne eine Anmerkung machen zur Einheit und Ganzheit des Dienstamtes. Es geht ja darum, ich könnte die Frage so formulieren, womit beschenkt Jesus die Welt und die Kirche durch in der Priesterweihe? Was ist das Spezifikum, das den Priestern geschenkt wird in der Priesterweihe, nicht für sich selbst, sondern für das Volk Gottes und für die ganze Schöpfung letztlich, nicht? Also was ist das Plus, könnte man auch fragen, was den Priester wirklich zu einem Geschenk für die Welt und für die Kirche macht. Papst Benedikt hat in der Eröffnung zum Jahr des Priesters gesagt, das Priestertum, das ist das besondere Geschenk des Herzens Jesu an die Welt. Nun wird es ein bisschen theologisch. Ich hoffe, Sie können diesen Überlegungen folgen. Die Möglichkeit zu diesem besonderen Dienst des Priesters ergibt sich erst durch die Gabe Christi, durch die Geistgabe, die im Sakrament, so führt es Pastoris Tabovobis aus, vermittelt wird. Empfangt den Heiligen Geist, wenn ihr die Sünden nachlasst, dem sind sie vergeben oder nachgelassen. Und das ergibt sich ja nicht aus irgendeinem besonderen Verdienst oder einer Fähigkeit des Priesters. Wir haben ja in Gegensatz gebracht ein funktionales Verständnis des Priesterseins, also einfach, was tut er alles? Wenn wir ihn nur charakterisieren durch das Tun, dann könnte jeder Priester, könnte jeder die priesterlichen Dienste vollziehen. Wir haben versucht, den Akzent zu setzen auf sein Sein. Wir haben gesagt, vor Gott sind wir Menschen. Als Menschen sind wir eben Bild Gottes. Das führt uns in eine völlig neue Perspektive. Es ist eingebettet in unser Sein, noch völlig unabhängig davon, was wir tun. Wir sind als Christen geprägt in unserer Seele und damit auch fähig, übernatürlich zu handeln, zum Beispiel in der Mitfeier der Eucharistie. Ein Ungetaufter kann Eucharistie nicht vollziehen und mitfeiern in dem Sinn. Und wir glauben, dass der Priester konstituiert wird durch die Priesterweihe selbst, durch das, was dort geschieht. Dort wird er, empfängt er eine Geistgabe, die ihn befähigt, als Hirt und Haupt der Kirche zu handeln und auch als Bräutigam. Und so formuliert eben Pastoris Dabovobis, dass diese besondere Gabe erwächst nicht aus einem Verdienst der Person, sondern einzig und allein durch die unverdiente Teilhabe an der Gnade Christi, die in der Weihe vermittelt wird. Der Timotheusbrief bezeugt die Sorge des heiligen Paulus um genau diese Gabe, welche den Berufenen durch die Auflegung der Hände zuteil geworden ist. So formuliert er im zweiten Timotheusbrief: Darum rufe ich dir in Erinnerung, entfache die Gnade Gottes wieder, die dir durch die Auflegung meiner Hände zuteil geworden ist. Gnade Gottes wiederempfachen. Griechisch ist das der Begriff Charisma und bedeutet Gabe, Geschenk. Im Neuen Testament ist damit meist bezeichnet eine Gabe Gottes des Geistes, und Charisma bezeichnet in seiner allgemeinen Bedeutung ein großzügiges Geschenk, das einem völlig unverdient zukommt. Und aus dem Kontext hier im zweiten Timotheusbrief ergibt sich, dass es sich dabei nicht um etwas Vorübergehendes handelt, sondern etwas Bleibendes, das da ist, das man aber vernachlässigen kann als Geschöpf. Das ist beim Getauften genauso. Der Getaufte hat eine Vollmacht. Er hat eine priesterliche Vollmacht, er steht vor dem Vater, opfert das Blut Jesu auf in der Eucharistie zur Erlösung der Welt heute. Aber er kann diese Fähigkeit, die er hat, und diese Gabe vernachlässigen, dann verkümmert sie. Genauso der Priester. Der Priester ist ja der Erste, der daran glauben muss, dass er in besonderer Weise ausgestattet ist, von Christus her zur Erlösung der Welt, und dass er seine Sendung fortführen muss und soll. Also diese Gabe ist etwas Bleibendes. Das wird nun auch im ersten Timotheusbrief in 4,14 deutlich, wo es heißt: Diese Ermahnung lege ich dir ans Herz, mein Sohn Timotheus, im Gedenken an die prophetischen Worte, die einst über dich gesprochen wurde. Durch diese Worte gestärkt, kämpfe den guten Kampf. Also die Auserwählung geschieht durch den Heiligen Geist, die Ausstattung geschieht durch den Heiligen Geist, und diese Gnadenausstattung ist etwas Bleibendes. So lässt sich das aus dem Timotheusbrief heraus kristallisieren. Timotheus wird in der vorliegenden Textstelle von Paulus aufgefordert, die durch die Handauflegung empfangene Gabe, die auch als Geist der Kraft, der Liebe und Besonnenheit charakterisiert ist, der Klugheit, zu schützen. Diese Gabe kann vom Empfänger demzufolge vernachlässigt werden und um ihre Kraft und Wirksamkeit gebracht werden. Die Bewahrung der Gabe ist wesentlicher Bestandteil des Amtes, das dem Timotheus und auch dem Paulus anvertraut ist. Die Gabe bezeichnet nicht nur die Kraft, Liebe und Besonnenheit, mit der das Evangelium verkündet werden soll. Mit Gabe oder Charisma wird das ganze Evangelium bezeichnet. Sowohl die Substanz des Glaubensgutes als auch die Kraft, es zu verkündigen und es gleichsam ins Werk zu setzen. Gemeint, es ist die Verpflichtung, die empfangene Gabe für sich und für die Gemeinde zu bewahren, und das erfordert eine besondere Hilfe des Heiligen Geistes, auf die Timotheus aufgrund der Auflegung der Hände vertrauen kann. Durch die besondere Gabe, die also das Heilsgut einschließt und die Vollmacht, sie zu verkünden, verkünden eben diejenigen, denen die Hände aufgelegt werden, mit Vollmacht. Sie wiederholen das vergebende Wirken Jesu und sein umfassendes Heilsangebot, vor allem durch die Taufe, die Buße, die Eucharistie. Sie sorgen wie Christus selbst bis zur völligen Selbsthingabe für die Herde, die sie in Einheit sammeln und durch Christus im Geist zum Vater führen. Der Heilige Geist formt und beseelt. Kleinen Moment bitte.
Wir hören jetzt gleich die Fortsetzung.
Bitte, Pater Lesser, musst du kurz. Nachricht.
Was ausstellen? Bitte. Es geht weiter.
Ja, es geht weiter, Entschuldigung. Eben durch diese Gabe können Sie mit Vollmacht verkünden, Sie führen das Werk Jesu jetzt weiter. Und der Heilige Geist formt und beseelt Sie mit der Hirtenliebe Christi und versetzt Sie in der Kirche in die wirkmächtige Lebensaufgabe von Dienern an der Verkündigung des Evangeliums für alle Geschöpfe und Dienern an der Fülle des christlichen Lebens aller Getaufter. So formuliert es Pastoris Dabobis im 15. Kapitel. Die Teilhabe an der Salbung und Sendung Christi kann der Geweihte, dessen Gebet, Wort, Opfer und Heilswirken in die Kirche hinein übersetzen. Diese befähigen und verpflichten den Geweihten, lebendiges Werkzeug des ewigen Priesters zu sein. Wir haben ja im Blick auf den Hebräerbrief in der letzten Sendung geschaut, auf die Tatsache, dass der Priester ein Werkzeug ist und dass der eigentlich Handelnde Jesus Christus selbst ist. Im Hebräerbrief wird das an mehreren Stellen beschrieben, der eigentliche Handelnde ist Christus. Deshalb ist es auch wichtig, dass sich der Priester durch diese Geistgabe Christus angleicht, Christus förmig wird, sich Christus förmig machen lässt in seinem Denken und in seinem Verhalten und Handeln. Also es geht darum, lebendiges Werkzeug zu sein und im Namen und in der Person Christi selbst zu handeln. So charakterisiert es auch Lumen Gentium. Die Gabe ist erforderlich, auch eine geistliche Vollmacht, die Teilhabe an der Autorität bedeutet, mit der Jesus Christus durch seinen Geist die Kirche führt. Autorität und Vollmacht des Weihepriesters müssen allerdings in einem rechten Sinn verstanden werden. Denn sie haben nach dem maßgebenden Vorbild Christi eine ganz spezifische Form, die das Weiheamt wesentlich prägt und prägen muss. Die besondere oder bedeutende Dimension der Gabe, an welcher Christus die Geweihten teilhaben lässt, besteht also in einer spezifischen Geisteshaltung, und zwar der besonderen Hirtenliebe. Sie, die Priester, werden vom Heiligen Geist mit der Hirtenliebe geformt und beseelt, schreibt Pastoris Dabobis. Und dank dieser Heilsgnade wird das geistliche Leben des Priesters von jenen Grundhaltungen und Ausdrucksweisen geprägt, von Christus her, wenn er einantwortet, wird es möglich, geformt und gekennzeichnet, die Jesus Christus als Haupt und Hirte zu eigen sind. Die Liebe des guten Hirten Jesu richtet sich nicht nur an Israel, sondern an alle Menschen. Johannes 10, 16. Er hat Mitleid mit den Menschen. Matthäus 9, 35. Er sucht die Verlorenen und Verirrten. Matthäus 18, 12. Er feiert ihr Wiederheimfinden. Er sammelt und verteidigt sie. Er kennt sie und ruft sie einzeln beim Namen. Er führt sie auf gute Weide und zum Ruheplatz am Wasser, wie es im Psalm 23 beschrieben ist. Er bereitet sie für einen Tisch und nährt sie mit seinem eigenen Leben. Dieses Leben bringt der gute Hirt durch seinen Tod und seine Auferstehung als Opfer dar. Ein entscheidendes Wesensmerkmal der eigentlichen Form, der eigentümlichen Form der Hirtenliebe bzw. des Hauptseins Jesu ist jene des Dienens. Die Hirtenliebe Jesu übernimmt die Verantwortung für das Heil der ihm Anvertrauten und entrichtet den Preis dafür in der Hingabe des eigenen Lebens als Lösegeld für viele. Sie findet in der demütigen, liebevollen Totalhingabe im Kreuzestod ihren Höhepunkt. Christus erwirbt sich seine Kirche durch sein eigenes Blut und bringt ihren Gliedern das Heil durch die Verdienste seiner heiligen Wunden. Die Autorität Jesu Christi als Haupt fällt also mit der Haltung des Sich-Schenkens mit der eigenen Ganzhingabe für die Kirche zusammen. Einer Hingabe, die sich in vollkommenem Gehorsam gegenüber dem Vater verwirklicht. Und in dieser Richtung ist Autorität und Vollmacht die dem Geweihten von Christus her als Geschenk zuteil wird, auch zu deuten. Drum, es ist dem Weihepriestertum wesentlich innelegend, die Hingabe, die Ganzhingabe, das Geben des eigenen Lebens für die ihm Anvertrauten. Und das ist auch das ein besonderes Geschenk an die Kirche, an die, die mir anvertraut sind. Und hier hinein muss auch ein Zölibat gedacht werden. Die Gläubigen haben ein Recht, dass ich mein ganzes Sein dafür einsetze, dass das Glaubensgut unter ihnen gegenwärtig bleibt, und zwar das wirkmächtige Glaubensgut. Wir haben in der vergangenen Sendung auch darauf geblickt, dass es nicht nur beim Evangelium um eine Information sich handelt, sondern im Evangelium sind alle Heilsgüter der Kirche enthalten, die das ewige Leben in sich tragen. Und der Priester, und es ist der Höhe des Gutes höchst angemessen, ist gerufen und begnadet, in eine Ganzhingabe zu finden, damit dieses Glaubensgut wirkmächtig für die Menschen verfügbar ist. Er muss sein Leben, auch das haben wir schon betrachtet, dafür hingeben, dass dieses Glaubensgut vollständig und rein zur Verfügung steht, so dass die Getauften und Gefirmten ihr Priestertum wahrnehmen können zur Erlösung der Welt, dass sie geschützt sind, auf guter Weide sind und dass somit Christus immer mehr Gestalt annimmt in der einzelnen Seele und in der Kirche als Ganzes. Es ist ein tiefes Geschenk, dass Christus uns mit hineinnimmt in seine Ganzhingabe zur Erlösung der Welt. Ich denke, wir machen ein paar Takte Musik.
Sie haben eingeschaltet in der Spiritualitätssendung bei Radio Horeb. Bittet den Herrn der Ernte. Das ist das Thema einer ganzen Serie, in der es um die Berufungen zum Priestertum und auch in den Ordensstand geht. Bittet den Herrn der Ernte. Das ist der Titel auch dieser Sendung mit Pater Dr. Anton Lesser. Er ist Passionistenpater und Wallfahrtsrektor des Marienwallfahrtsortes Maria Schutz in Semmering in Niederösterreich. Wir hören nun die Fortsetzung seiner Gedanken zum Thema.
Ich möchte Ihnen also ein wenig Appetit machen oder ins Bewusstsein rufen, das besondere Geschenk, das Christus in der Priesterweihe der Kirche und der Welt macht. Und wir sind dabei, etwas zu erfassen, worin diese besondere Gabe und dieses Charisma besteht, das den Priester auszeichnet, kennzeichnet in seinem Sein, dass er freilich glaubt und aus dem heraus auch handeln muss. In Johannes 10 heißt es: Ich bin der gute Hirt, sagt Jesus. Der gute Hirt gibt sein Leben hin für die Schafe, der bezahlte Knecht aber, der nicht Hirt ist, dem die Schafe nicht gehören, lässt die Schafe im Stich und flieht, wenn er den Wolf kommen sieht. Und der Wolf reißt sie und jagt sie auseinander. Er flieht, weil er nur ein bezahlter Knecht ist und ihm an den Schafen nichts liegt. Ich bin der gute Hirt. Ich kenne die Meinen und die Meinen kennen mich. Hier können wir so in etwa diesen Unterschied greifen zwischen einem rein funktionalen Verstehen eines Hirtendienstes und einem seinsmäßig eingefordert Sein. Also die Autorität Jesu Christi als Haupt fällt zusammen mit der Haltung des Sich-Schenkens. Er ist der gute Hirt, der sein Leben wirklich gibt, damit dem Anvertrauten alles haben. Und von dieser Grundhaltung des Dienstes her muss jedes Priesterliche selbstverständlich geprägt sein, frei von jeder Anmaßung und jedem Verlangen, die anvertraute Herde zu beherrschen. Sie sollen durch die erhaltene Gabe vielmehr Modell sein, heißt es im Petrusbrief, für die Herde, die ihrerseits berufen ist, gegenüber der ganzen Welt diese priesterliche Haltung anzunehmen und der Fülle des menschlichen Lebens und seiner ganzheitlichen Befreiung zu dienen. Die spezifische Hirtenliebe findet für den Priester ihren konkreten Ausdruck in der völligen Verfügbarkeit für das Heil der Kirche. Diese Form der Ganzhingabe kennzeichnet als ein weiteres Kriterium die besondere Hirtenliebe im Priestertum. Pastoris Dabovobis formuliert dazu, der wesentliche Gehalt der pastoralen Liebe ist die Verfügbarkeit des eigenen Ichs als ganzheitliche Selbsthingabe an die Kirche nach dem Vorbild und in Teilnahme an der Hingabe Christi. Die pastorale Liebe ist die Tugend, mit der wir Christus in seiner Selbsthingabe und in seinem Dienst nachahmen sollen. Nicht nur, was wir tun, sondern unsere Hingabe zeigt die Liebe Christi zu seiner Herde. Die pastorale Liebe bestimmt unser Denken und Handeln, die Art unseres Umgangs mit den Menschen und erweist sich als besonders anspruchsvoll für uns, so schreibt Johannes Paul II. In einer Predigt zur eucharistischen Anbetung. Eine weitere Wesenheit der besonderen Hirtenliebe wird im Pastoris Dabovobis Nummer 22 ausgedrückt und näher erklärt. Das sich Schenken Christi an die Kirche als Frucht der Liebe. Sie wird dort besonders als eines vorgestellt, das gekennzeichnet ist von jener ursprünglichen Hingabe, die dem Bräutigam gegenüber der Braut zu eigen ist. In seiner bräutlichen Liebe bietet er ihr den Wein des Heiles dar, wie es in Johannes im 2. Kapitel beschrieben ist. Er, das Haupt der Kirche, hat die Kirche gerettet, denn sie ist sein Leib, wie wir im Epheserbrief im 5. Kapitel sehr schön ausgeführt finden. Er hat die Kirche geliebt, heißt es, und sich für sie hingegeben, um sie im Wasser und durch das Wort rein und heilig zu machen. Er nährt und pflegt sie, Christus seine Kirche, als jene Braut, die als neue Eva aus der geöffneten Seite des Erlösers am Kreuz erwächst, durch die Hingabe seines Lebens für sie. In diesem Sinn soll er, der Priester, so Pastoris Dabovobis, in diesem Sinn ist er, der Priester, also dazu berufen, in seinem geistlichen Leben die Liebe des Bräutigams Christus zu seiner Braut der Kirche zu vergegenwärtigen und wiederzubeleben. Sein Leben soll auch von diesem Wesensmerkmal erleuchtet und angeleitet werden, was von ihm verlangt, Zeuge der Liebe Christi als des Bräutigams seiner Kirche zu sein, somit auch fähig zu sein, das Volk wirklich zu lieben, mit einem neuen, großen und reinen Herzen, mit echtem Abstand zu sich selber und mit voller, ständiger und treuer Hingabe, zugleich mit einer Art göttlicher Eifersucht, mit einer Zartheit, die sich sogar in Nuancen der mütterlichen Liebe, der mütterlichen Liebe zu eigen macht und Geburtswehen erleidet, bis Christus in den Gläubigen Gestalt annimmt. Ich halte das für einen sehr schönen Text, der uns im Pastoris Dabovobis geschenkt ist, dort im 22. Kapitel. Durch diese bräutliche Prägung seiner pastoralen Liebe, die hier akzentuiert wird, ist der Priester durch die Berufung zum Dienst in der Lage, daraus eine Liebesentscheidung zu machen, auf deren Grund die Kirche und die Seelen zu seinem Hauptinteresse werden. Er wird auf diese Weise fähig, sie zu lieben mit der ganzen Beschwingtheit eines Bräutigams gegenüber der Braut, was Johannes Paul II. Besonders von den Priestern gefordert hat. Ich möchte hier einen kleinen Punkt setzen und einen Schwenk machen hin zur Berufungspastoral. Ich denke, Berufungspastoral wäre heute nicht allzu schwer. Das Erste, der Herr lädt uns ein, bittet den Herrn der Ernte, Arbeiter zu senden. Ich durfte mal einen Vortrag halten vor vielen Priestern und Bischöfen. Und ich habe ihnen gesagt, solange wir nicht jede Woche eine Stunde Anbetung halten, einfach in der sehnsüchtigen Bitte, dass der Herr Arbeiter in unseren Weinberg schickt, weil die Ernte ist unendlich groß und wir haben wenig Arbeiter, solange nehmen wir diese Aufforderung nicht ernst. Bittet den Herrn der Ernte und ihr werdet Berufungen haben. Das ist etwas von Gott Gesetztes, das er nicht zurücknimmt. Ein zweites aber scheint mir sehr wichtig zu sein, nämlich, dass wieder deutlich wird, worin das besondere Geschenk des Priesters an die Welt besteht. Was schenkt Gott der Welt über den Priester und über die besondere Gnade, die ihm zuteil wird? Und hier geht es nicht um irgendeine Funktion, die x-beliebig erfüllt werden könnte. Nein, es geht um Leben und Tod. Es geht um ewiges Leben. Es geht um das Erheben des Menschen zu seiner wahren Würde. Und das scheint mir ein wichtiges Element zu sein, denn kein junger Mensch wählt die Lebensform eines Priesters, wenn damit nicht verbunden ist ein sehr hohes Ideal. Wenn das wirklich Sinn macht. Wenn ich mich einlassen kann auf diese Texte aus dem Zweiten Vatikanum oder eben Pastoris Tabo Vobis oder auch wie der Katechismus das Weihepriestertum versteht, wenn ich mich darauf einlassen kann, dann weiß ich, ich kann keine höhere Aufgabe wahrnehmen als diese. Es geht um ewiges Leben. Es geht um das Erheben des Menschen, möchte ich sagen, um eine Vergöttlichung des Menschen, zu seiner höchsten Würde und Schönheit. Und die Mittel dieser Heiligung sind dem Priester in besonderer Weise anvertraut. Also es braucht einmal das Gebet und Berufungen, aber dann muss auch wieder klar werden, was wird durch den Priester der Welt geschenkt. Das Erlösungsopfer kann ohne Priester nicht vollzogen werden. Wir vollziehen das Leiden, Sterben und Auferstehen Jesu im Heute. Und dort hineinlegen die Gläubigen all das, was erlöst werden soll und auch ihre persönlichen Opfer, die ja dann mit dem einen Opfer Jesu verbunden werden zur Erlösung der Welt heute. Wenn diese zentralen Glaubenswirklichkeiten nicht mehr im Bewusstsein sind, dann wird auch der Wunsch für Priester zu beten nicht mehr in rechter Weise erkannt oder wahrgenommen, auch nicht entfaltet und man wird auch nicht für Priester beten. Dann im Priester kommt uns etwas zu, was im Hirtentum und Haupttum Jesu Christi selbst charakterisiert ist. Er ist also begnadet, das ganze Glaubensgut gegenwärtig zu halten. Er ist begnadet, es rein zu halten und vollständig zu verkünden. Es ist ihm eine Autorität gegeben, eine Geistausstattung. Wenn ich deshalb den Priestern, und das wäre mein dritter Punkt, nicht mehr das zukommen lasse, was ihnen Kraft, Salbung und Sendung zukommt, und das ersetze durch den Dienst der Laien, dann entziehe ich letztlich der Gemeinde Christus als das Haupt und den Hirten seine Verarmung. Auch das muss wieder ins Bewusstsein treten. Also ich denke, es geht einmal darum, wirklich für Berufungen zu beten. Es geht darum, auch mit ins Bewusstsein zu bekommen. Was ist der Priester? Hier gibt es in meiner Beobachtung große Defizite, sei es bei den Priestern selbst, sei es in vielen Personen des Ordinariates, sei es bei den Gläubigen oder bei den Menschen überhaupt. Davon gilt es auch wieder zu sprechen und das auch deutlich zu machen. Dann bedarf es aber auch des Raumes, in dem Priester wirklich Priester sein dürfen, indem sie auch das, was sie von sich selber wissen, durch das Depositum Fidei, dass sie das auch verwirklichen dürfen. Zweifelsohne bedarf es auch Priesterpersönlichkeiten, die das repräsentieren und die so zur Orientierung werden, sei es für die Mitbrüder, sei es für die Gläubigen. Mit diesen Gedanken möchte ich gerne hier abschließen. Ich könnte vielleicht noch ein kurzes zusammenfassendes Wort formulieren, das noch einen Gedanken vielleicht mit verarbeitet. Das Konzil von Trient hat bei der Charakterisierung des Weihepriesters den Schwerpunkt auf die geistliche Vollmacht gelegt, in welcher die eucharistischen Gaben gewandelt und Sünden vergeben werden. Diese Charakterisierung bestätigend wurde in den Texten des Zweiten Vatikanischen Konzils ein weiterer Aspekt, der in tridentinischer Zeit selbstverständlich war und nicht eigens betont werden brauchte, ausführlicher herausgearbeitet und entfaltet. Das im Bischofs- und Priesteramt besonders ontologisch verwirklichte Haupt- und Hirtsein Jesu Christi als Teilhabe an dessen Salbung und Sendung. Meine Beobachtung ist, dass irgendwie in einem gewissen Widerspruch zu dem, was das Zweite Vatikanum uns geschenkt hat, nämlich ein Charakterisieren, worin besteht Hirt und Hauptsein, fast im Widerspruch dazu sind die Priester in der pastoralen Praxis im Gefolge des Zweiten Vatikanums zunehmend, ich formuliere es mal so, zum Sakramentenspender und Verwaltungsbeamten reduziert worden. Und damit aber wird sein sakramentales Haupt- und Hirtsein nicht verwirklicht. Es geht nicht darum, dass die Priester nur Sakramentenspender sind, sondern sie haben meine Salbung, um ein Leitungscharisma wahrzunehmen. Und das scheint mir, obwohl es besonders ausformuliert worden ist im Zweiten Vatikanum, hat in der pastoralen Praxis sich kaum niedergeschlagen. Und wenn diese Gabe zum umsichtigen Leiten und Führen in und mit Christus, wenn das Wesen der Hingabe des Priesters für sein Volk nicht mehr gesehen und als eine Geistausstattung erkannt wird, als etwas, was Christus in ihm verwirklichen will, im Heute, dann verarmen wir. Und dann bleibt übrig ein Priestertum verstanden, ich würde sagen, in einer demokratischen oder relativistischen Ausprägung. Und dadurch gerät eigentlich nichts Geringeres in Gefahr, als das Glaubensgut zu verlieren und die Einheit des Gottesvolkes. Es möge Ihnen helfen, mit mir für neue Hirten zu beten, für gute Arbeit im Weinberg des Herrn. Ich darf vielleicht noch eine Anmerkung machen. Wir organisieren eine große Sternwallfahrt am 22. April und laden dazu ein, in Heiligenkreuz, organisieren tut es die Erzdiözese Wien, in einem Tag der geistlichen Berufung einfach für geistliche Berufungen zu beten. Es beginnt am Samstag, den 21. April um 16 Uhr und dauert bis am Sonntagnachmittag. Sie sind jetzt schon herzlich eingeladen, dorthin zu kommen, vielleicht einen Bus auch zu organisieren. Wir wollen dort wirklich ein großes Treffen machen, mit der Absicht, den Herrn der Ernte zu bitten, dass er viele gute Arbeiter sende. Dankeschön.
Ein herzliches Dankeschön an Pater Anton Lesser für seine Gedanken zum Thema »Bittet den Herrn der Ernte«. Liebe Hörerinnen und Hörer, jetzt sind Sie wieder gefragt. Wenn Sie Fragen haben an Pater Anton oder wenn Sie noch etwas aus Ihren eigenen Gedanken beitragen möchten zum Thema »Bittet den Herrn der Ernte«, dann können Sie jetzt anrufen unter 089 517 008 008. Die Nummer zur Sendung 089 517 008 008. Bittet den Herrn der Ernte. Das ist das Thema einer Reihe in der Sendereihe Spiritualität. Pater Dr. Anton Lesser hat uns heute Gedanken über das Weihepriestertum vorgetragen und 089 517 008 008. Das ist die Nummer, unter der Sie in dieser Sendung anrufen und Pater Anton Fragen stellen können. Frau Krämer aus Herzogenaurach ist die Erste, die anruft. Grüße Sie, Frau Krämer. Guten Tag.
Ja, grüß Gott. Pater Lesser, ganz herzlichen Dank für Ihren Vortrag. Sie sprechen mir aus. Sie hören Sie mich?
Ja, ich höre Sie, danke.
Ja, Sie sprechen mir aus tiefstem Herzen. Und ich wollte jetzt noch die Stelle anführen, denn es wird eine Zeit kommen, da wird man das Ohr von der Wahrheit abwenden und sich Fabeleien zuwenden, weil man die gesunde Lehre nicht mehr erträgt. Ich danke Ihnen von ganzem Herzen. Und wenn es immer geht, schaue ich, dass ich täglich in die Heilige Messe komme. Und Gott sei Lob und Dank gibt es Radio Horeb, da kann man das natürlich auch über Radio mit feiern und auch geistlich kommunizieren. Vergesst Gott noch einmal für alles und Jesus lebt, vergessen wir es nicht. Er ist da, wir können jederzeit hin zu ihm, wir können ihn sehen, sogar wenn wir das wollen, jawohl. Und jeden Tag danken wir für seine geweihten Priester.
Dankeschön. Frau Krämer, für Ihren Anruf.
Danke.
Ja, Frau Krämer hat es kurz angedeutet, nicht immer wird die die alte Tradition, die Lehre über das Priestertum, die eine tiefe und wirklich von Generationen und Generationen von Kirchenlehrern und Heiligen durchgekaute Lehre ist sozusagen, das sieht man heute oft nicht mehr ganz so. Wie kann man denn als Gläubige Priestern auch helfen, die vielleicht nicht mehr so das Selbstbewusstsein haben, wer sie eigentlich sind?
Ja, ich würde sagen, einfach die Texte betrachten. Die haben in sich eine solche Logik und sind so klar. Ich habe auch schon vor evangelischen Pastoren einfach biblisch, rein biblisch argumentierend das Weihepriestertum dargelegt, und wir hatten einen sehr schönen Austausch darüber. Also es ist ja wirklich so eindeutig, wenn man sich entlang der Schriftstellen handelt, die Lehramtstexte zum Weihepriestertum vorlegen. Ist auch etwas Wunderschönes. Nur, wissen Sie, wir haben so viele schöne Sachen bekommen vom Seiten des Lehramts, auch im Gefolge des Zweiten Vatikanums. Aber sie werden gerade in unseren Breiten kaum gelesen und kaum gekannt. Und das war auch so ein bisschen in meinem Herzen, einfach in dieser Sendung ein Stück weit diese Dinge zu zitieren, auch wenn sie sehr theologisch klingen. Aber man kann, glaube ich, schon dem Gedanken folgen, nicht? Es ist einfach wunderschön zu sehen, dass die Frucht des Leidens, Sterbens und Auferstehens Jesu den Aposteln anvertraut wird, beziehungsweise den eingesetzten Hirten, nämlich die Gabe des Evangeliums vom Heil, nicht? Und sie ist das besondere Geschenk des auferstandenen Christus an seine geliebte Braut, die Kirche. Und damit hineingenommen zu werden, dafür verfügbar zu sein, ist auch wirklich etwas vom Schönsten, was ich als Mensch tun kann, wenn ich es denn sehe und begreife. Und ich weiß dann auch, dass dazu gehört, Jesus Christus gleichförmig zu werden, auch am Kreuz. Der hatte schlussendlich in der Welt keinen Erfolg, wenn man so will. Er ist als Verbrecher gekreuzigt worden, auch verleumdet und missverstanden. Und trotzdem liegt in seiner Hingabe dort die Erlösung der ganzen Welt. Und das tut ja ein großes Tor zu einer Freiheit auf. Ja. Auch wenn ich vielleicht abgelehnt werde, das so nicht. Das gehört zu meinem Sein.
Man spürt, das ist ein weniger Verstehen als mehr so ein Eintauchen auch in das Wesen Jesu Christi selbst. Ich möchte noch Frau Lugert aus Gauting gerne das Wort geben. Sie hat in dieser Sendung angerufen. Grüß Sie Gott, Frau Lugert.
Grüß Gott. Grüß Gott, grüß Vater Lesser. Ich habe die Sendung leider nicht ganz gehört. Wie Sie hören, bin ich stark erkältet.
Ja, aber gute Besserung Ihnen.
Danke sehr. Aber mich beschäftigt, also erstens mal, es war ein wunderbarer Vortrag. Es ist so schade, dass wir das alles nicht wissen. Und wie Sie haben es ja gerade erwähnt, aber wir geben uns auch nicht die Mühe, aber in einem dreiviertelstundenlangen Vortrag begreifen wir es. Und was ich sagen wollte, seit längerer Zeit beschäftigt mich, ich glaube, dass Gott nach wie vor beruft, wie eh und je, sieht man ja auch in den anderen nur Ländern. Aber wir müssten, denke ich, auch mitbeten, dass die jungen Männer ihre Berufung annehmen können. Sie brauchen da vielleicht auch unser unterstützendes Gebet, weil es ist ja nicht einfach in unserer Konsumzeit. Ja, das wäre meins, was ich sagen wollte.
Ja, vielen Dank Ihnen, Pater Anton, noch etwas dazu?
Ja, kann ich nur bestätigen. Natürlich geht es darum, auch für Priester zu beten, genauso für Familien. Ich denke, in einer Zeit, in der es schwer ist, Priester zu sein, ist es auch nicht leicht, eine Ehe wirklich gut zu leben und im Sinn Jesu Christi zu leben. Eine Zeit, in der es viele Scheidungen gibt, wird auch eine Zeit sein, in der viele Priester kämpfen. Das hat einfach damit zu tun, dass letztlich jeder Christ zur ganzen Hingabe befähigt werden will, nicht? Nur der Ort ist ein verschiedener. In der Ehe, wenn sie Kinder haben, wenn sie Familie haben. Das fordert ihr Leben ein. Also wenn die alles haben sollen, dann werden sie da ihre Zeit, ihre Kraft und ihre Liebe hineingeben. Und das hat auch etwas mit Selbsthingabe zu tun. Und die Ehe ist ja auch ein tiefes Geheimnis, nicht? Ich beziehe es auf Christus und die Kirche, sagt Paulus im Epheserbrief. Und da wird es ja auch deutlich, dass die Eheleute aufeinander hin Christus erlauben, seine ganze Hingabe zu aktualisieren. Und da geht es ja nicht nur um die beiden, sondern es geht eigentlich um Erlösung der Welt. Und da sind sie ins Erlösungswerk mit hineingenommen. Dafür gibt es auch ein eigenes Sakrament. Also ich denke, wir sollten wirklich die Handlungsweisen Jesu in der Welt, die Gewalt der Sakramente neu entdecken. Dann entdecken die Eheleute ihre Ausstattung, die Priester ihre Ausstattung, die Gläubigen die Ausstattung, die der Priester bekommen hat, um Christus wirklich gegenwärtig zu setzen und den ganzen mystischen Leib aufzubauen, in jeder Seele und im Miteinander. Wir sind alle eingeladen zu einer ungeheuren Liebe, und die nichts anderes ist als ein Abbild und ein Ausdruck der Liebe Jesu, der in die Welt kommt, um sie zu erlösen und heimzuholen zum Vater. Und gerade in dieser Zeit des Advents warten wir ja auf ihn, oder ich würde auch sagen, versuchen wir ruhig zu werden, damit er sich in uns besser ausdrücken kann, dass er da sein kann, dass uns wirklich nahe sein darf. Und dafür zu beten, immer wieder den Sinn und das Herz auszurichten auf ihm, das können wir nur als guten Rat annehmen und auch vollziehen.
Vielen Dank, Pater Dr. Anton Lesser, für diese Sendung über das Weihepriestertum in unserer Serie Bittet den Herrn der Ernte bei Radio Horeb. Vielen herzlichen Dank, dass Sie sich wieder die Zeit genommen haben und mit uns so eingetaucht sind, auch in dieses Geheimnis dieses besonderen Sakramentes des Priestertums.
Sehr gerne.
Liebe Hörerinnen und Hörer, diese Sendung können Sie natürlich nachhören. Auch schauen Sie auf unserer Internetseite nach www.horeb.org. Im Podcast bei den Sendungen zum Nachhören werden Sie diese Sendung in Kürze auch finden. Sie können sie auch sehr gerne weiterempfehlen. Ich verabschiede mich, wünsche Ihnen allen einen gesegneten Nachmittag noch, und Pater Anton bitten wir noch um seinen priesterlichen Segen.
Unsere Hilfe ist im Namen des Herrn,
der Himmel und Erde erschaffen hat.
Der Name des Herrn sei gepriesen.
Von nun an bis in Ewigkeit.
So segne Sie und alle, die uns zugehört haben, und vor allem alle Menschen, denen Gott eine besondere Berufung zum Weihepriestertum, zum Ordenstand ins Herz gelegt hat. In der erlösenden Kraft des kostbaren Blutes unseres Herrn Jesus Christus, durch die Verdienste seiner heiligen Wunden, mit der ganzen Fülle der Erlösungs- und Barmherzigkeitsgnaden. Er, der allmächtige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist.
Amen.
Gelobt Jesus Christus.
In Ewigkeit. Amen.